das ist auch gar nicht so einfach, über die Probleme in der eigenen Community, sag ich jetzt mal, wenn man Ostdeutsche auch als Community begreifen will, zu sprechen, ohne das Gefühl zu haben, ja, scheiße, jetzt wird das aber wieder, spitze ich auch zu, von den Westdeutschen irgendwie instrumentalisiert, um wieder mit dem Finger zu zeigen und ja, seht ihr, ihr seid scheiße. Und das ist tatsächlich eine Dynamik, also auch zu meinem Buch, ich gehe irgendwo hin, ich erzähle 2 Stunden, mache ich ein Interview darüber, dann wird das zusammengedampft auf einen Satz, bei uns war es normal, Nazi zu sein, zack. Und dann ist direkt wieder so, naja, klar, der Osten halt. Und dieses Bild so bestätigt. Es ist ja nicht mal falsch, aber trotzdem, ja, es ist dann wieder so total undifferenziert und auch bei diesem Baseballschlägerjahre-Thema.
B-O-M.
Berlin.
Ostmigrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast.
Mit echten Berliner Biografien.
Januar.
Hallo, Eskü.
Hi Daniel.
Ihr seid hier bei Berlin Ostmigrantisch. Ich habe mir vorgenommen, öfter mal zu sagen, wo man ist. Und wir machen hier einen Podcast, in dem wir derzeit gerade im Wechsel über aktuelle Themen reden, die Berlin, Ostdeutschland oder Migrationsgesellschaft angehen. Und in den anderen Folgen haben wir Gäste. Und diesmal haben wir
Testo,
a.k.a. Hendrik Bolz.
Von
Zugezogen Maskulin. Und ihr werdet es in der Folge hören. Er hat seine 3 Säulen. Er ist Autor, Hip-Hopper und Podcaster.
Genau. Und wir haben mit ihm über ganz lange über Ambivalenzen in dieser Rap-Musik, ja. Hip-Hop-Musik, Männlichkeiten,
ja.
Darüber, wie sie zu ihrer Selbstbezeichnung gefunden haben. Aber vor allen Dingen über Gewalt und Männlichkeit haben wir viel gesprochen.
Ja.
Bietet sich bei dem Namen an.
Genau, es geht auch um Aufwachsen in Stralsund sehr viel. Also sein Aufwachsen in Stralsund und seine Sehnsucht nach Berlin. Und dann gibt es so einen interessanten Turn in unserem Podcast. Dann hat nämlich Hendrik angefangen, uns Fragen zu stellen und hat uns nochmal gebeten, über die ostmigrantischen Analogien zu sprechen. Und auch darum geht es dann noch eine ganze Weile.
Ja, also du hast das sehr diplomatisch formuliert. Er hat angefangen, uns zu moderieren.
Ja, genau. Und wie das sich anhört, das hört ihr in dieser Folge. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Hallo Hendrik, schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Ja, es freut mich.
Herzlich willkommen.
Mit viel Terminorganisation, aber jetzt sind wir endlich zusammen.
Yes.
Boah, ich habe total viel, was ich mit dir besprechen will. Du bist unser vierter Gast, der nicht in Berlin geboren ist. Aber ich wollte dir eigentlich erzählen, wann ich das erste Mal überhaupt von euch, von Zugezogen Maskulin, wo du ein Part des Duos bist. Und zwar wurde dir immer gespielt vor den Konzerten von seiner Feine Sahne Fischfilet.
Mhm.
Da gab es immer 3 Songs. Und der zweite war immer Plattenbau OST.
Mhm.
Und die Crowd ist so, also die Crowd wurde sozusagen warm gemacht. Und danach kamen auch noch die Toten Hosen. Und dadurch habe ich euch entdeckt. Und da beschreibst du, also in dem Song wird nach meiner Perspektive das Aufwachsen in Stralsund oder in einem Plattenbau Original-Soundtrack beschrieben. Und das ist ja so der Anfang deines Lebens, so Aufwachsen im Neubau. Plattenbau oder Neubau? Was ist eigentlich, was sagst du? Plattenbau oder Neubau?
Ich sag schon Plattenbau mittlerweile. Ja, ich glaube, Neubau, das ist der alte Begriff, ne? Und der dann, der eigentlich ja schon die Verheißung und so mit kommuniziert. Plattenbau ist nachher, glaube ich, schon, dann wurde so, wo's verächtlich gemacht wurde,
ja,
langsam.
Genau.
Aber irgendwie ist das jetzt der Begriff, der eigentlich allen so geläufig ist und verwendet den schon.
Und dir beschreibt sozusagen so eine relativ zukunftslose Jugend in diesen Plattenbauten.
Ist es nicht auch der Song, wo du sagst, irgendwie den ganzen Tag auf dem Bolzplatz Fußball spielen?
Ja.
Da war noch ein spannender Nebensatz, der mir jetzt nicht einfällt.
Ist bei dir zu Hause alles scheiße, jeden Tag bis in die Nacht Fußballplatz alleine.
Ja.
Ja, also Mehrere Sachen. Ich glaube, so mein Aufwachsen ist in diesem Plattenbauviertel ist zum einen mein persönliches, muss man immer dazu sagen. Das haben nicht alle so erlebt. Und trotzdem merke ich an der Resonanz zu dem Song, habe ich es damals schon gemerkt, und jetzt auch zum Buch Nullerjahre, was ja irgendwie fast eine Ausformulierung dieses Songs auch in Teilen ist. Dass aber super viele dann doch auch ähnliche Sachen erlebt haben. Dass diese ganzen Neubauviertel, die total angesagt waren, modern, und ne, wenn man da wohnt, dann hat man es geschafft, und man hat irgendwie seine Toilette in der Wohnung und nicht mehr irgendwie im Treppenhaus, wo man im Winter erst mit einer Kerze die Leitung anwärmen muss, damit da das Wasser fließt und so. Die total angesagt waren, wo ganz viele verschiedene Leute mit verschiedenen Jobs gewohnt haben, also so eine dann doch irgendwie so eine egalitäre Gesellschaft, und nach der Wende erfahren dann eben diese Viertel dann so eine Umgestaltung durch den Kapitalismus, also die ganze ostdeutsche Gesellschaft, die jetzt so umgestaltet wird, und diese Viertel, die sich dann so an, oder Städte, die sich jetzt so an westdeutsche Verhältnisse anpassen, also die so sich so segregieren, so eine soziale Entmischung, Leute bauen Häuser, die Altstädte werden saniert, Leute ziehen dahin, vor allem eben Leute, wo es jetzt nicht ganz scheiße läuft, und in den Plattenbauvierteln, kommen Leute hin, die eben auf günstigen Wohnraum angewiesen sind oder Leute, die, oder also nicht nur, auch Leute, ich kenne auch Leute, die mögen es da bis heute und wohnen da gerne, aber dass man einfach diese durchsegregierten Städte hat, die man im Westen, glaube ich, schon länger kennt. Also wenn man so, weiß nicht, zum Beispiel Sonne und Beton sich anschaut und sich damit beschäftigt, also über Gropiusstadt in Berlin, dann hat man da 2003 ein Viertel, wo eigentlich schon alles klar ist. Also hier wohnen wir, hier wohnt dieses Milieu, diese Art Leute, und wenn du hier aufwächst, dann sind das so deine Aussichten. Im Osten ist es anders gewesen. Da war 2003, waren das Viertel in Bewegung, und eigentlich, also mir war nicht klar, dass das hier irgendwie ein Problemviertel genannt wird, und dass es irgendwie diese Zukunftsaussichten hat, sondern für mich war, ich war da ganz verwachsen und war das nach wie vor, hey, das ist cool, hier wohnen alle Leute rum, die ich kenne, hier ist immer was los, und so Altstadt und so, ja, das sind das irgendwie ganz komische Leute, und wie sieht das da überhaupt aus und warum wohnt man da? Habe ich tatsächlich erst beim Buchschreiben verstanden, was da so stattgefunden hat, und auch, also wir sind dann auch, als ich 15 war, weggezogen, und dass das natürlich auch irgendwie, dass das in Anführungszeichen einen Aufstieg bedeutet hat.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin tatsächlich mit 15 aus dem Neubau ausgezogen. Ich bin allerdings nicht in so einem Viertel aufgewachsen, sondern ich bin in so einem Lückenbau in Berlin-Friedrichshain aufgewachsen, so dass sozusagen unser Hof war Plattenbau und der nächste Hof war Altbau. Also das war so in der gleichen Straße.
Und bist du auch so 88 geboren oder wann?
Ich bin 82 geboren. Mhm. Das war 97, dann sind wir rausgezogen nach Pankow in so einen neuen Neubau. Und das war dann so das so wie du es beschreibst, das war dann schon die Leute, die sich das leisten konnten, sind dahin gezogen, und die Leute, die sich das nicht leisten konnten, sind in dem Plattenbau geblieben. Mhm. Und das ist ja Stralsund. Ne? Also auch Stralsund. Ich habe dann, du hast dieses Buch geschrieben. Also ich glaube, das muss man sagen, ne? Rapper, Autor, Podcaster. Das sind so die drei. Vielleicht so die drei.
Die drei Säulen.
Die drei Säulen
von Hip-Hop.
die drei Säulen. Und ich habe das Buch tatsächlich dann gelesen auf dem Weg nach Stralsund. Mhm. Im RE3. Nach Stralsund gefahren und habe das Buch gelesen und bin dann, hab natürlich Knieper West, glaube ich, heißt das, ne?
Ja.
Mir noch mal angeguckt, und also die Altstadt, aber weil du es gerade erwähnt hast, ist auch die Altstadt total schick. Aber ich hatte auch das Gefühl, da wohnt auch keiner. Aber es ist so eine schicke Altstadt, so viele Touristen.
Ist eine super schicke Altstadt, ja. Kann ich jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Aber man hat eigentlich diese Probleme, die man an vielen Orten hat und gerade in touristischen Orten, dass man irgendwie so Gentrifizierungsproblematiken, also dass da jetzt Wohnungen sind für Leute, die da Urlaub machen und sich eigentlich viele, die aus Stralsund kommen, jetzt das eigentlich nicht mehr so richtig leisten können und dass da irgendwie so der Wohnraum knapp wird, dass die Parkflächen, dass man da bezahlen muss und dass da eigentlich so eine so eine Zweiteilung dann der Stadt so ein bisschen stattfindet. Also wenn du beide, wenn du Knieper West und die Altstadt besucht hast, hast du ja, glaube ich, auch gemerkt, dass das jetzt sich dann doch schon vom Gefühl her und so ein bisschen unterscheidet.
Naja, und dann auch tatsächlich, wir sind den Ostseeradweg gefahren und wenn man den Ostseeradweg dann nach Süden rausfährt, Richtung Greifswald, dann fährt man auch an diesen Neubauten, also an den Nachwende-Neubauten vorbei, an diesen sehr schicken, wo man dann auf den Sund guckt. Also man wohnt dann in so einem schicken Haus und guckt auf den Sund. Und
so Einfamilienhäuser meinst du?
So Einfamilienhäuser, ja, also oder so einfach so, also, oder Reihenhäuser und so teilweise auch, genau. Also da waren dann auch diese neuen schicken Wohnungen.
Wo seid ihr dann hingezogen?
Ja, wie gesagt, also schon so, dass ich, wenn ich heute drauf schaue, mir denke, ja, das war eine Verbesserung.
Ja, ja. Okay. Und dann gibt es nämlich, und deswegen haben wir dich eingeladen, gibt es in deinem Buch, es gibt diese Szene, wo du sozusagen diesen Sehnsuchtsort Berlin beschreibst. Also irgendwann gibt es den Hip-Hop, der in dein Leben kommt. Der war auch nicht immer da. Der ist irgendwann gekommen. Und da war dann klar, ich muss nach Berlin. Warum? Warum muss man nach Berlin als
Hip-Hop? Ja, also wie gesagt, so das Plattenbauviertel, das hat die Entwicklung genommen, wie ganz viele andere Plattenbauviertel im Nachwende-Osten, vielleicht sogar alle, Fragezeichen. Arbeitslosigkeit, Wegzug, rechte Hegemonie, so eine Gewalt, vor allem unter Jugendlichen, ne, so in diesem Machtvakuum zwischen den Systemen. Dann ja, auch so, dann in meiner Generation auch so Drogen kamen so dazu. Also es hat diese ganze Thematik ist ja auf so eine Post-DDR-Gesellschaft getroffen, die ja da gar keinen richtigen Umgang mit hatten, weil es das zu DDR-Zeiten eigentlich nicht gab. Wenn ich heute drauf schaue, ist natürlich total, erklärt sich das. Also das natürlich auch für irgendwelche kriminellen Organisationen und so, die dachten sich auch beim Mauerfall, ja geil, da haben wir jetzt auch neue Märkte und lass mal da drüben das auch erobern. Und das ist dann auf so eine perspektivlose Nachwendekindheit und Jugend getroffen, so Eltern, die damit beschäftigt waren, sich jetzt zurechtzufinden und irgendwie jetzt in diesem neuen System am Strampeln war, dass man da nicht untergeht, alle irgendwie so ein bisschen so im Abstiegskampf Kinder, die da so ein bisschen so auf sich selber zurückgeworfen waren. Und das ist so die Welt, die ich draußen vorgefunden habe. Und dann mache ich den Fernseher an und dann finde ich da eine ganz andere Welt wieder. Viva MTV und irgendwie so das Ende vom Kalten Krieg, das Ende von Atombomben und Diktaturen und die große ewige hedonistische Party in Frieden und Demokratie. Also auch noch eine Empfehlung, diese Viva-Doku habe ich jetzt auch nochmal geguckt. Irgendwie wie spannend, was für ein spannendes Projekt und dass man damals da schon so einen diversen Cast hatte und irgendwie so bunte Programme und irgendwie so coole junge Leute. Und das war dann schnell schon irgendwie so ein, ja, weiß nicht, wurde das wie so ein Sehnsuchtsort. Und gerade dann, also und gleichzeitig war es aber noch so, oh, das ist so fremd und das ist ganz weit weg und das hat so wenig mit mir hier zu tun. Und dann, als dann aber Agro Berlin kam, und vor allem so Sido mit meinem Blog und so weiter, das hat dann sofort irgendwie resoniert und ey, irgendwie, das ist was, da finde ich die Welt wieder, wie ich sie hier draußen sehe und gleichzeitig ist es aber irgendwie so lustvoll und es ist nicht so, es hat nicht diesen Niedergang, dieses Trostlose, sondern Aufstieg, Agro Berlin, die jetzt irgendwie zeigen, ja, wir kommen auch aus so einem Milieu, es sieht ein bisschen anders aus und ist irgendwie, weiß nicht, bei uns war es ja sehr homogen weiß zum Beispiel, aber irgendwie so diese Drogen- und Gewaltthematiken, die finden wir auch wieder und das wird hier kommuniziert und wir haben auch, wir sprechen auch ähnlich wie ihr mit den ganzen Schimpfworten und so weiter und jetzt sind wir aber hier auf dem roten Teppich und sind voll angesagt und die Videos laufen und das hat voll den Glanz und das hat bei mir dann voll gezündet und dann war ich ein riesiger Fan von so Berliner Rap, also vor allem so Agro Berlin, Bushido, aber auch nicht nur ich, also das war total angesagt in meinem Umfeld und in meiner Generation und das ist auch was noch total wenig besprochen ist, dass wenn man über Nachwende Ostdeutschland spricht und über die Jugend eigentlich sofort aufploppt, ja, Nazis und Leute, die sich da so die opponiert haben, in meinem Umfeld, da war Nazi sein und so, das war nicht mehr cool so und dann war halt so Deutschrap-Fan sein cool, ein Bushido-Fan sein. Problem ist, dass das schon inhaltlich auch ein bisschen dran angedockt hat, also ne, der ganze Sozialdarwinismus und was weiß ich, den hat man da auch wieder gefunden und du musst hart sein und keine Schwuchtel und bla bla bla, sogar die Mode, also die mit den Frisuren und Bomberjacke und so, das hat auch alles gepasst, Springerstiefel wurden halt gegen Turnschuhe getauscht, gegen Air Max und ansonsten konnte man da gut auch dann darüber wechseln, genau, und deshalb war dann, und dann war das aber für mich total interessant. Ich es kann noch einen ganz, ganz langen Monolog dazu
aber halten, ich kürze
es mal ab. Und es war immer klar, oder es war nicht immer klar, aber es war immer schon so ein Gedanke, oh, irgendwann auch in diese Stadt ziehen und zu den ganzen coolen Leuten, zu diesen ganzen harten Typen. Und wenn ich dann da bin und wenn ich mich da dann durchkämpfe, dann staunen aber alle in Stralsund. Weil wir kannten ja Berlin auch nur aus den Deutschrap-Texten und aus der Bild-Zeitung. Und in der Zeit war ja auch so Rüdli-Schule und Tilly Dean und was weiß ich. Und es war so, boah, das ist wie ein Schlachtfeld. Und wenn man da wird man richtig hart gemacht. Ja. Und das war so der Gedanke.
Und ums Hartsein geht's ja ganz viel in deinem Buch, ne? Dass man hart sein soll.
Das ist ja auch das Dilemma, ne? Also gerade Rap an sich, Hip-Hop, Rap, Deutschrap hat ja dieses Dilemma von irgendwie Maskulinitäten, Männlichkeiten, die da irgendwie suggeriert werden. Du musst viele Frauen haben, du musst geil sein, musst hart sein und so. Das macht es ja selbst für mich heute noch problematisch so. Und andererseits ist es halt auch irgendwie gerade in diesem rebellischen Alter voll zentral.
Mhm.
Und das ist ein extrem schmaler Grat zwischen beiden. Also, wenn ich jetzt auch noch an so an noch in Anführungszeichen schlimmere wie Bas Sultan Hengst oder so denke, das ist ja nochmal eine andere Nummer Frauenfeindlichkeit. So.
Mhm. Du bist auch mit Rap aufgewachsen.
Ja, ja.
Mhm.
ja.
Aber du? Eher mit amerikanischen.
Also ich bin West-Berliner. Mhm. Genau. Deswegen war das lebensweltlich auch nochmal näher so.
Und war es für dich interessant früher?
Fantastischen Vier.
Jetzt moderiert er uns.
Ja. Fantastischen Vier. Nee, ich bin mit eher mit Punk und Rock aufgewachsen. Mit Radio Fritz bin ich aufgewachsen. Alles, was auf Radio Fritz lief, habe ich konsumiert. Und bin jetzt, also wir haben schon häufiger jetzt darüber gesprochen, ich mag so, also Özgür nennt das immer den weißen Rap, so Antilopengang.
Mhm.
Und Freundeskreis war damals ganz cool. Also das habe ich mich gerade so ein bisschen gefragt, weil also zwischen Freundeskreis und Fantastischen Vier und dem, was ihr macht, gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. So, also ihr seid schon ein bisschen
da, also da ist halt mehr Gesellschaft, bei euch ist auch mehr Gesellschaftskritik, ne?
Ja.
Also für mich war das ja auch immer die Spitze der Uncoolness.
Ja.
Eigentlich alles, was nicht Berliner Rap war für mich, also und gerade so Stuttgart, Hamburg, also konnte ich nichts mit anfangen und das war mir dann schon wichtig, da mich davon abzugrenzen und irgendwas zu machen, was klar davon, also was auch schlau ist, aber trotzdem irgendwie hart und da muss ich sagen, also ist sicher auch kein Geheimnis, aber dass da KIZ eigentlich total für mich auch prägend war, also dass die das irgendwie gut hinbekommen haben, irgendwie verschiedene Sachen zu vereinen.
Mhm. Aber weil du gerade Hamburg gesagt hast, Samy Deluxe hat das ja schon irgendwie auch gemacht.
Ja, Samy Deluxe war ja auch dann vor Agro zum Beispiel schon Thema.
Mhm.
Da habe ich aber noch so Ärzte und Hosen gehört, weil ich nicht Onkels hören wollte, weil Onkels irgendwie unheimliche Leute gehört haben.
Ja.
Aber aber Onkels war total präsent bei mir, das haben alle gehört. Und wenn ich das heute höre, dann checke ich auch warum.
Mhm.
Dann hat mir aber auch mal jemand so Samy Deluxe vorgespielt und da dachte ich so, also Weck mich auf, genialer Song, das habe ich auch damals schon kapiert, aber irgendwie der Rest, warum soll ich mir jetzt irgendwie eine Stunde lang anhören, wie jemand erzählt, dass er cooler ist als ich? Ich hab also so Battle Rap, das kannte ich gar nicht und habe das gar nicht kapiert und dachte so, irgendwie, das zündet nicht so richtig. Wie gesagt, das war dann erst so mit so mein Blog und dann auch rückwirkend dann auch nochmal so, die ganzen Kalokux-Noten und so weiter, wo ich die da geht es um ähnliche Themen wie bei uns. So hart sein, durchsetzen und irgendwie ein cooler Typ sein.
Ja.
Und ich will aber nochmal darauf Bezug nehmen, was du gerade gesagt hast. Das ist also bei Rap für mich auch Oder das ist so diffus, weil damals war Rap natürlich für mich was total Progressives.
Emanzipatorisches also, auch.
Ja, und irgendwie so eine Multikulti-Welt und gerade, wenn man sich und die Generation, die vor uns da war, anschaut, so diese 90er-Jugendlichen und bei uns, wie gesagt, da war das normal, rechts zu sein. Und nicht im Sinne von ist jeder, sondern im Sinne von, ja, es ist kein Aufreger. So. Es gibt die Rechten und es gibt die Normalen. Mhm. Und wenn du gefragt wirst, wenn du sagst, ich habe nichts gegen Ausländer, bist du schon eine Zecke. Ja. Und deshalb war auch jemand, der Rap hört. Also da wurde alles subsumiert. Ne? Da waren Punks, Goths, aber auch Skater mit Skaterhosen, meint Baggy Pants und Leute, die Rap hören, waren alles Zecken. Ja. Deshalb dachte ich immer, als jemand, der jetzt Rap-Fan ist, bin ich ja per se progressiv.
Ja, ja. Befreit von Frauenfeindlichkeit, weil...
Ja, genau. Also zumindest, ja, genau. Hätte oder das war damals nicht so Thema überhaupt, dass das natürlich auch problematisch ist, sondern na, ich höre eine Musik, die irgendwie ne vom Halbtuneser von Bushido zum Beispiel gemacht wird. Ja. Na ja, also bin ich doch irgendwie progressiv, ohne dass ich damals den Begriff progressiv kannte. Ja. Aber ich bin official kein Neonazi. Mhm. Aber wenn ich da heute drauf schaue, ja, ne, genau, diese ganzen anderen Werte, ja, die sind da genauso drin und eigentlich ist gerade diese Battle-Rap-Kultur und ich bin besser als du, weil ich verdiene mehr, du kriegst keinen hoch, du hast keine Frauen, bla bla bla. Ja, ist eigentlich neoliberal an der Grenze zum Faschismus. Mm. Ist schon kein Wunder, dass das dann da auch so gut gezündet hat.
Mm. Ich glaube, das ist bei mir, also wenn ihr gerade gefragt habt, ich hab jetzt nochmal drüber nachdenken können, so was für Musik. Bei mir war immer Songs, die irgendeine Message hatten, waren immer wichtig. Deswegen die Ärzte. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, die Schrei nach Liebe ist einfach ein wichtiger Song für mich gewesen, weil da war jemand, der hat gesagt, dass das Nazis Arschlöcher sind. So. Und das war, damals war ich 11, das war wichtig, dass das mir jemand gesagt hat. So. Und das hätte durchaus auch so sein können, dass wir mir die Onkels gesagt hätten, dass es irgendwie cool ist, was auch immer die Onkels singen. So, das hätte auch genauso gut sein können, dass das passiert. So. Und deswegen war Samy Deluxe auf jeden Fall, der war auf jeden Fall da mit Weck mich auf.
Ja.
Und dann gab es noch so einen Moment, ich habe mal ein Meet and Greet gewonnen mit Kool Savas, damals noch mit Echo Fresh und Kool Savas, die waren beide zusammen da.
Echo Fresh.
Was? Habe ich jetzt irgendwas falsch gesagt?
Nein.
Ja. Und ich habe einfach aus Versehen Kool Savas getroffen.
Wie hast du dieses Meet and Greet gewonnen? Über Fritz oder was?
Es ist eigentlich eine sehr, sehr lustige Geschichte, weil ich war ja Pizzafahrer und ich habe gehört, dass man da zu Kool Savas kann. Eigentlich wusste ich nicht wirklich, wer das ist. Und man sollte anrufen und dann sollte man beatboxen. Mhm. Und ich habe dann über das Telefon gebeatboxt.
Ach wirklich?
Und habe gewonnen. Ich habe dieses Beatboxing, das war totaler Quatsch eigentlich. Ja, und dann habe ich das gewonnen und das war sehr, sehr cool. Gibt es das
noch irgendwo? Das
müsste man wahrscheinlich
mal einspielen.
Könnte mal fragen. Das war so 2001.
Ja, wo die noch zusammen unterwegs waren.
Genau.
Da waren die noch Kumpels. TV und so. Genau.
Ja. Und Kool Savas war einfach...
Bevor der eine den anderen beerdigt hat.
Kool Savas war einfach richtig, richtig cool. Also wirklich, das war so... Also ich meine, das war einer der ersten Stars, die ich in meinem Leben getroffen hatte. Und der war super cool, super nett. Und auch Echo, die waren beide gut, so. Und das hat dazu geführt, dass ich überhaupt verstanden habe, es gibt Hip-Hop.
Ja.
So und hab mir dann habe ich auch das Album geschenkt bekommen, Optik M-Film. Und der beste Tag meines Lebens, und darauf wollte ich hinaus. Also so Songs, die so irgendwie eine Message tragen,
ja, aber
die holen mich immer ab.
Das war ja so gute Laune-Rap, bester Tag meines Lebens.
Genau, aber du
Kopf hoch Rap.
Ja, aber du machst es jetzt so runter, aber das ist das, was mich abgeholt hat. Das will ich nur
verstehe,
sagen.
Ja,
ist
ja
jetzt nicht schlecht oder gut.
Nee, was ich halt, also was wir gerade besprochen haben, ist ja auch noch dieses, ne, es hat ja diesen emanzipatorischen Ursprung.
Ja.
Gleichzeitig ist es aber auf anderen Dimensionen selbst anti-emanzipatorisch. Und dieses Spannungsfeld, das finde ich halt extrem spannend an Rap, weil eben, ne, es ist eine Gegenbewegung, aber es kann eben an sich aber auch, bis an den Rand des Faschismus gehen. In der Türkei ist es gerade im letzten Jahr so, dass einige Rapper das Land verlassen mussten aus politischen Gründen. Weil sie halt
im Iran ja auch.
Genau, im Iran auch. So. Ja. Das heißt, dieses Emanzipatorisch ist immer noch da, aber dieses Ich bin ein geiler Mann ist halt auch immer noch da, so in ganz vielen Kreisen.
Mhm. Ja. Und jetzt habt ihr euch ja zugezogen maskulin auch noch genannt. Mhm. Wahrscheinlich ist das schon in 1000 Interviews besprochen worden. Mhm. Ich kann auch einfach nicht drüber reden. Aber ihr habt dieses Maskuline ja einfach trotzdem reingebracht.
Ja, sage ich gleich was dazu?
Ja.
Erst noch, was ich noch sagen will, da war so viel problematisch und wenn ich heute Songs anhöre, die ich früher abgefeiert habe, denke ich mir so, yo, Alter, kann ich jetzt nicht in meine Insta-Story posten?
Aber irgendwie bei die Ärzte auch dolle. Genauso. Ne? Die Ärzte, stimmt. Also da gehen auch einige Songs gar nicht.
Ja, es ist für uns alle eine Lernkurve. Ja. Aber es hat dann doch, glaube ich, viele im Osten, es gibt so ein Fenster, habe ich zumindest so wahrgenommen, ab 2000 wurde so rechts sein uncooler und im Straßenbild hat man auch nicht mehr so viele gesehen und so weiter. Und es, als ich weggezogen bin aus Stralsund, dachte ich, das ist jetzt, das wird jetzt immer weniger von Jahr zu Jahr und irgendwann ist das gar kein Thema mehr. Und war ich dann 2015 dann doch auch sehr geschockt, da habe ich ja dann schon 7 Jahre hier gewohnt, oh krass, jetzt ploppt da doch irgendwie wieder was auf. Und das Rap, obwohl es so problematisch war, aber auch irgendwie mit MTV Viva, mit dieser Popkultur, dann doch vielen, glaube ich, so einen Zugang gegeben hat zu so, ja, migrantischen Milieus und dass man irgendwie ein Bushido hat, ein Echo und irgendwie dadurch ja auch irgendwie was lernt und irgendwie sich auch so kennenlernt und eben das nicht nur aus der Bildzeitung holt, wie sind die dann wohl drauf, und dafür war das eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Und
ich meine, ja. Viva, du hast es ja vorhin gesagt mit den ModeratorInnen, da war ja Mula Adebisi, genau. Tyron Ricketts,
mit Minkai, die jetzt eine super Fernsehserie.
Ja, und ich meine, bei
Doppelhaushälfte, ja, finde ich auch cool,
genial. Ja.
Und Tyron ist ja selbst auch Produzent, ja, mit Pentertainment, ja, und so weiter. Also da ist ja auch richtig viel entstanden durch diese Leute, die halt da so in der Zeit so jugendlichen Quatsch gemacht haben. Aber sie hatten halt eben eine Plattform. Ich glaube, das ist halt ganz zentral, irgendwie auch diese Plattform zu bekommen.
Ja. Ja, voll. Und ich weiß nicht, also mich würde das auch mal interessieren, das müsste man eigentlich mal untersuchen. Vermutung, dass Agro Berlin und so im Osten mehr Erfolg hatte als im Westen oder noch mehr Leute irgendwie mobilisieren konnte. Und auch damals gab es dann schon so, ja, bei Bushido auf dem Konzert in, was weiß ich, Cottbus oder so, da waren voll viele Faschos und so, wo er dann gesagt hat, naja, ich kann ja nicht irgendwie, ich hab da keine Macht drüber, wer zu meinen Konzerten kommt. Mhm. Hat er vielleicht schon ein bisschen, aber gut. Mhm. Und naja, vielleicht, wenn die dann hier mit dabei sind, vielleicht setzt es auch irgendwie was in Gang. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass dann dadurch, weiß ich nicht, auch nochmal, wenn da Leute beim Konzert sind und dass sie vielleicht hier und da sich auch nochmal drüber nachdenken, naja, ist das jetzt hier der richtige Weg? Aber weiß ich nicht, müsste man mal jemanden fragen, der vielleicht da diesen Weg gegangen ist.
Ich finde das aber ganz wichtig, weil dass du das jetzt sagst, weil wir ja immer sagen, wir brauchen mehr Begegnungen, um halt in unseren Positionen demokratischer zu werden und so weiter, um nicht in Echokammern zu sein. Und wenn dann eben Begegnung geschaffen wird, dann sagen wir, ja, voll doof, dass du Begegnung schaffst, weil du darfst ja keine Begegnung mit denen haben, weil das sind ja Faschos. Mhm. So. Also ne, da ist auch so ein Dilemma, steckt ein Dilemma drin.
Ja. Zugezogen maskulin. Es gibt ja die legendären West-Berlin-Maskulin, ne, hast du ihn schon genannt, Kool Savas mit Taktlos. Dann gab es Süd-Berlin-Maskulin mit Flair und Zilla, die schon irgendwie, ne, eine Hommage irgendwie an die Vorväter sozusagen. Das war, ich weiß gar nicht, das war auch so Nullerjahre, als die das gemacht haben. Und als wir dann 2010 angefangen haben, zusammen Musik zu machen, haben wir uns erst, also wir hießen nicht so, sondern wir haben uns so mit Künstlernamen eigentlich, das haben wir so oben drüber geschrieben, und wir haben nur einen Song so genannt, weil wir irgendwie haben uns gegenseitig Musik gezeigt und dann eben West-Berlin-Maskulin, Süd-Berlin-Maskulin, dann so aus Joke, naja, was wären wir dann? Ja, zugezogen maskulin, als zwei, ne, die so nach Berlin gezogen sind. Und da war auch diese zugezogene Debatte, das war noch ein Riesenthema, also ist ja heute auch, aber in anderer Form. So, du musst ein echter Berliner sein, und gerade im Rap so zugezogen sein war total uncool. Und dann war es so, ja, dann hauen wir das jetzt direkt so raus, dann kann uns da keiner leaken oder so, dass wir ja gar nicht hierher gehören.
Also ich bin zugezogen, das ist auch gut so.
So auf eine
Das
Art.
Das ist so die Eminem 8 Mile Geschichte eigentlich. So, ne? Bevor ich jetzt gebattelt werde, gebe ich dem erstmal alles, und dann kann der nichts mehr sagen.
Und dann aber, ja, ich weiß ja, wie viele Zugezogene, wie kacke die auch hier sind und so, und das hier so als Spielplatz verstehen, und natürlich als Mensch, der hier schon ewig wohnt, und wenn sich dann alles verändert und irgendwie der Bäcker zumachen muss und bla, so Gentrifizierungsthemen, ja, na klar, nervt das so. Und dann war das so irgendwie so, ja, aber wir sind ein bisschen anders, wir sind nämlich zugezogen maskulin, so, aber gut.
Aber hat sich denn die Utopie Berlin für dich erfüllt?
Ja, warte also, noch ganz kurz, ja. Dann hieß erst nur ein Song so und dann haben wir irgendwann die EP so genannt und dann haben uns irgendwie Leute darauf angesprochen, dann kam das gut an und war so, ah, komm, lass uns so nennen. Haben aber ganz lange damit gehadert und dachten auch, ja, irgendwie, naja, vielleicht auch ein bisschen frech, aber gut, das mögen ja auch die Leute. Genau, hat sich die Utopie für mich bewahrheitet? Naja, meine erste Utopie war ja, ich komme hierher und ich lerne direkt irgendwelche coolen Gangster und Rocker und was weiß ich nicht was kennen und bin voll am Start und ne, und ja, und das war dann nicht so, sondern bin dann nach Zehlendorf ins Studentenwohnheim gezogen, weil
wegen FU.
Genau, wegen der FU und weil die so ein Prospekt in den Unterlagen dabei hatten, dass ich angenommen bin. Und ich eigentlich ich hatte ja gar keinen Plan vom Wohnungsmarkt und von den Stadtvierteln und so. Hing da oben und war so, naja, gut, irgendwie 170 Euro passt und ist nicht so weit zur Uni. Und schreibe ich auch im Buch, Zehlendorf habe ich ja schon mal gehört, bei dem Flair des von Bushido und Echo, wo er so am Schluss sagt, hier damals schon in Zehlendorf, nix bist du, Alter. Und dann dachte ich so, naja, wird schon irgendwie ein okayer Bezirk sein, wenn die sich von da kennen oder wenn die da mal rumgehangen haben. Und dann bin ich da hingezogen und habe dann sehr gestaunt, dass es dann doch irgendwie ein Viertel war mit einem Milieu, was ich bis dahin nur aus dem Fernsehen kannte. Also so so in der Form wohlhabende Leute, das war... gab's in Stralsund nicht oder war nicht sichtbar, wenn es das gab, haben sie sich irgendwie gut, haben sie es gut kaschiert.
Jetzt sind die in Binz.
Ja, so voll, langsam, genau, ne? Ja, mit so Gosch und so. Ja. Und ich glaube, in Stralsund gibt's diese Milieus auch, aber verstehe ich schon, dass gerade in der Nachwendezeit, wenn es für viele so bergab geht, dass man dann nicht da mit dem Porsche rumfährt, weil es bei einem jetzt gerade läuft, ja. Und für mich war auch immer, wenn man in der Altstadt jemanden gesehen hat, der irgendwie so besonders gut angezogen war und so, ja, das ist ein Touri und ach, guck den mal an, der hat's ja nötig, irgendwie kann man sich so so aufblasen. Als auch ein interessantes Thema, auch so was so Modemarken angeht und so. Ey, gar kein... Also Lonsdale, Alpha, Nike und so war ein Begriff, aber ich hatte zum Beispiel einen Lehrer, der hat immer so ein Poloshirt getragen mit so einem kleinen Krokodil drauf und ich dachte so, hä, was ist das, total kindisch, dass irgendwie so ein 60-jähriger, 50-jähriger Mann irgendwie, was rennt da mit so einem Kinderkrokodil rum und das haben wir auch dann irgendwann erst gecheckt, ja gut, das war auch nicht so billig, das Polo und bedeutet dann auch was. Ja und genau und dann war ich so in Zehlendorf und dann dachte ich so, was ist hier los und wo sind jetzt die ganzen coolen Leute, dann an der Uni, in meinem Wohnheim, da habe ich dann auch sehr gefremdelt, also auch ohne dafür Begriffe zu haben, also ich ziehe nach Berlin und fange an der Uni an, wohne in Zehlendorf, dass ich alleine dadurch so die Milieus gewechselt habe, dass ich nicht mehr, dass ich nicht plötzlich in Marzahn oder Lichtenberg irgendwie mit Kumpels rumhing, die so ähnlich waren wie meine Kumpels damals, also Typen, die einfach irgendwie wo cool und hart sein wichtig ist und sich kloppen und Drogen verkaufen und konsumieren und was weiß ich, sondern ja jetzt irgendwie mit so ja schon so westdeutsch größtenteils westdeutsch und so dann doch eher behütet aufgewachsenen Menschen, die dann irgendwie so ganz anders getickt haben und irgendwie für diese eher irritiert auf mich reagiert haben, mich gemaßregelt haben, Stimme zu laut, zu doll und so weiter und ja, und auch gerne vorgetragen von Leuten, die sonst immer so den solidarischen Superlinken performt haben, die aber dann mit mir nicht so viel anfangen konnten. Das ist ja bis heute ein Problem.
Aber dann, also so Schlachtensee und so weiter, dann hast du ja das ganze Programm da bekommen, ne?
Ja, genau. Naja, und dann dachte ich so irgendwann, oder insgeheim habe ich mich aber auch da wohlgefühlt, habe schon gemerkt, ist jetzt auch irgendwie... chillig, ist irgendwie so ein Urlaubsfeeling irgendwie. Und ja, naja, klar, also wenn Leute irgendwie ökonomischen Stress haben und so, naja, das holt jetzt auch nicht unbedingt das Beste aus den Menschen hervor, das ist Stress. Und umgekehrt, wenn es den Leuten ganz gut geht, können auch große Arschlöcher sein, aber irgendwie war schon ein bisschen anderes Feeling. Und ja, und also die erste Utopie hat sich nicht eingelöst, aber ja, die Utopie, weiß ich nicht, irgendwo an einem Ort zu sein, der irgendwie spannend ist, wo ich Dinge erlebe, wo ich mich selber irgendwie kennenlernen und ausleben kann, ja, hat sich letztlich dann voll eingelöst, auch wenn ich die damals gar nicht richtig präsent hatte und formulieren konnte, aber ich glaube unbewusst, also ich bin ja schon auch aus Stralsund weggezogen, weil das einfach Standard war, wegzuziehen in der Zeit, weil da nichts ging. Und weil ich aber auch das Gefühl hatte, ich habe hier, glaube ich, die Sachen, die ich hier erleben will und erleben kann, habe ich jetzt erlebt. Und dann war es eigentlich so eine klassische Landflucht. Mhm. Weil, nee, doch, Landflucht ist, wenn man vom Land auf in die Stadt zieht, ne?
Nee, eigentlich andersrum, war.
Andersrum, Stadtflucht.
Stadtflucht.
Ja, ja, dann war es eine klassische Stadtflucht.
Ich habe eine Landflucht gemacht. Ich lebe nämlich nicht mehr in Berlin, sondern auf dem Land.
Ah ja, okay. So, ja. Also ich ziehe jetzt in die große Stadt und dann gucke ich mal, was ich da so erleben kann.
Und was war nach Zehlendorf?
Nach Zehlendorf bin ich in Studentenwohnheim nach Charlottenburg gezogen, weil Messe Süd.
Achso, nee, das ist ein anderes.
Eichkamp,
ja.
Weil mir gesagt wurde, das wäre viel besser als das, wo wir sind, weil bei uns hat ja.
Ist aber immer noch Grunewald, ne?
Ja.
Ist ja direkt am anderen Ende vom Grunewald.
Ach, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich bin auch in der Zeit noch ganz oft immer nach Stralsund gefahren und habe auch mit dem Gedanken gespielt, wieder zurückzuziehen, weil ich irgendwie, ich glaube, das geht ganz vielen so, die nach Berlin ziehen, dass man dann noch irritiert ist, dass hier keiner auf einen wartet. Und nicht alle sagen, oh, komm mit uns mit und bla bla bla, sondern hier alle Leute haben schon so ihre Gruppen und so weiter. Und dann hockt man irgendwie so da und ist so, ja gut, was mache ich jetzt hier? Dann fahre ich jetzt nach Hause und hänge da wieder mit den Leuten rum. Und wie gesagt, habe da ganz lange gefremdelt und so. Und dass ich immer mit den Gedanken gespielt habe, vielleicht ziehe ich auch wieder zurück. Und dann in diesem anderen Wohnheim, da war es eigentlich noch schlimmer als vorher, weil da war nur noch totale Vereinzelung. Auch da Utopie, also wie einem so Wohnheimleben verkauft wird, dann doch irgendwie so, dass das nur Party und total cool und nee, das war überhaupt nicht so. Also da waren super viele Erasmus-Leute und alle so unter sich und ich lerne hier und dann mache ich die Tür zu und wenn ich jemanden in die Küche höre...
Erasmus-Leute, die gelernt haben?
Habe ich zumindest wahrgenommen oder weiß nicht, ob die gelernt haben, auf jeden Fall war das eher so jeder für sich.
Okay.
So, zumindest
ich habe Erasmus in Warschau gemacht und also das, was wir nicht gemacht haben, war lernen.
Ja, okay. So. Naja, gut.
Aber auf jeden Fall haben alle ihre Türen geschlossen und ihr eigenes Ding gemacht.
Voll, genau. Und wenn ich jemanden in der Küche höre, dann gehe ich nicht auf den Flur und so. So ein Vibe war da eher so. Man will nichts miteinander zu tun haben. Und dann bin ich irgendwann in der WG gelandet, auch in Charlottenburg, aber auch nur, weil jemand aus meinem Studium, ich habe da in der FU damals noch Mathe und Ethik auf Lehramt studiert, da ein Zimmer frei wurde. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung und auch niemand, der Ahnung hat. Bloß in der Zeit, ich war ja noch total unreflektiert. Ich hatte auch noch keine Therapieerfahrung und nix. In der Zeit ist mir eigentlich alles einfach nur so passiert. Ich habe wenig bewusst reflektiert und entschieden, was mag ich, wo fühle ich mich wohl, wo will ich jetzt hin, sondern einfach nur, ja, was, ach so, hier ist ein Prospekt, na, dann ziehe ich da hin. Ach, da ist ein Zimmer frei, dann gehe ich jetzt dahin. Und
was ja auch ziemlich befreiend sein kann. Aber natürlich Kehrseiten hat.
Ja, voll. Also, ich weiß nicht. Ja, genau, total. Aber ich frage mich auch, wenn ich damals schon ein bisschen wacher und mehr bei mir gewesen wäre, wie ich dann wohl so Sachen entschieden hätte. Mhm. Aber vielleicht auch gleich letztlich.
Und wo war das in Charlottenburg?
Das war im Westend in der Nähe vom U-Bahnhof Kaiserdamm. Und also nicht Saviniplatz oder so, sondern
da oben. An der Autobahn.
Genau, aber im Prinzip an der Autobahnauffahrt und in einem Viertel,
Philippstraße,
wo nichts ist.
Wie heißt du denn die Straße?
Sag ich nicht. Aber auf jeden Fall.
Weil ich bin da aufgewachsen, deswegen.
Ah, okay.
In dem Kiez zwischen Schloss und Lietzensee. Zwischen Schloss Charlottenburg und Lietzensee.
Na, nicht
Kiez.
Da. Da, weiter da oben. Ja, das nennt man ja auch so Kiez, ne?
Genau.
Sondern bei Stadler da in der Nähe. Da diese Blöcke.
Da, wo es hochgeht.
Genau. Und wo ja, weiß ich nicht, also viele normale Menschen wohnen, da wenig irgendwie jetzt Kneipen oder was weiß ich, oder Kneipen gibt's vielleicht, aber jetzt keine coolen Clubs oder irgendwie nee, das, was Leute nicht. Irgendwie unter oder was aufploppt, wenn Leute sagen, ich bin nach Berlin gezogen und hing da rum und da war es sehr ruhig und irgendwie so eine Bevölkerung, die immer älter wurde, wo ich aber gerade, wo es dann mit Musik losging, mir dachte, irgendwie auch angenehm, weil ich hänge dann so viel immer auf Tour rum und Konzert und alles laut und so weiter und dann ist es cool, irgendwo hinzukommen, wo mich keiner kennt und wo ich hier einfach in Ruhe bin, weil wenn ich irgendwie nach Friedrichshain gegangen bin oder so, da wurde man schon mal angesprochen. Auch vorher, also wo ich hergezogen bin, war ja Friedrichshain auch das Ding, also so Warschauer Straße und Rehwaler und so, da wollten ja alle hin und es war mir auch immer zu dolle und hatte ich keinen Bock drauf. Ich hatte ja auch in Stralsund schon so eine kleine Drogenkarriere hingelegt und war auch so, ich habe da eigentlich Schiss vor und ich will jetzt nicht wieder in sowas reinrutschen und haltet mal alle ein bisschen Abstand. Und deshalb bin ich da in Charlottenburg gelandet, bin da auch total versackt und habe eigentlich erst zu Corona-Zeiten gemerkt, eigentlich gefällt's mir gar nicht so und vielleicht suche ich mir nochmal was anderes, weil, wie gesagt, mit so einer Bevölkerung, die immer älter wird und so, da war es nachher irgendwann so ein bisschen so ein Feeling wie ein Knieper West, wo es ja auch irgendwie irgendwie ja immer geriatrischer wurde, als ich ein Kind und Jugendlicher war. Und als junger Mensch war man da, oder und ist ja bis heute vor allem in MV auch spürbar, wie viele junge Menschen da weggezogen sind. Dass die Alten, also so die Herrschaft der Alten da oben.
Ich habe auch eine MV-Vergangenheit, deswegen kann ich nicht perfekt andocken, aber ich kann so ein bisschen. Nee, nicht. Das ist sehr gut, aber das ist dann doch Sido. Neustrelitz.
Ah, okay.
Ja.
Da hast du gewohnt oder was?
Fußball gespielt.
Ach.
3 oder 4 Jahre.
Aha.
Ja. Für mich war das auch extrem erhellend, so, ne, irgendwie Einblicke zu bekommen. Auch was du vorhin gesagt hast mit der Musik, wo du dann denkst, okay, es ist nicht das Gleiche, aber ich habe halt krasse Anknüpfungspunkte auch zu deren Geschichten. Aber das Eis muss erstmal gebrochen werden.
Wann war das?
2005 bis 7 oder 8 und dann nochmal 2010 bis 2012 oder
so. Hast du gegen Toni Kroos auch gespielt?
Nee. Nein. Ja, der war ja schon länger weg dann, der ist zu jung. Genau, der ist auch zu jung. Ich bin älter
als er. Ach so, okay, ja, ja.
Aber, nee.
Ja, weil ich hab auch Fußball gespielt.
Ja.
Und tatsächlich hatten wir ein Testspiel gegen Hansa. Und Hansa, die waren ja immer, ne, die hatten das Internat und alle wollten zu Hansa. Und war auch so ein Star-Kult schon damals unter Kindern und Jugendlichen. Also in Zeiten, wo das Internet noch gar nicht so war wie heute. Also, dass man trotzdem wusste, oh, da spielt der Toni Kroos und hier und der eine und der ist mit der zusammen und bla. Ja, also irgendwie richtig crazy. Und die sind dann immer mit einer Jugend tiefer zu den Spielen gekommen, weil die so gut waren, dass sie dann trotzdem irgendwie gewonnen haben. Haben uns auch richtig weggemacht.
Ja, wir haben da sehr häufig gespielt, da wo das Gelände ist, also gegen die B-Jugend, A-Jugend, gegen die Amateure. Aber er war nie dabei.
Ja.
Andere gute Fußballer dabei.
Hä, aber du hast dann in Berlin Fußball gespielt und dann hast du ein Angebot aus Neustrelitz gekommen oder ihr habt so wie, okay.
Ja.
Ja.
Also die Geschichte ist die, dass wir erzählen das auch im Podcast schon am Anfang. Also die Leute, die uns hören, wissen das schon, dass aber eigentlich das erzähle ich deine Geschichte.
Nee, erzähl du, aber, das ist viel schöner.
Also gerade haben wir darüber gesprochen, Aşka Dijaga zum Beispiel war dein Teamkollege.
Ja, über 4 bis 6 Jahre oder so.
Genau. Manche sind Nationalspieler geworden, andere Podcaster.
Ja. Jetzt also stellt sich die Frage, so was besser ist.
Also du hattest auch schon Bock, so eine Profikarriere zu
machen. Ja, genau. Also ich war Junior-Nationalspieler für Deutschland und die Türkei. Ach, krass. Und so, genau. Und aus MV hatten wir uns aus unserem Jahrgang auch einen extrem guten Fußballer, der dann auch vorher nicht bei Rostock, aber dann natürlich sofort rekrutiert wurde von Hansa. Nick Gritzan, ein toller Fußballer gewesen, hat aber auch irgendwie dann, am Ende hat er dann nicht das Glück gehabt wie andere.
Und Neustrelitz hatten so eine gute Förderung oder warum?
Nee, Neustrelitz war so, dass der 2 Jahre vorher hatte ich ein Angebot von Union, als sie in der Oberliga waren, also damals 4. Liga. Die Zeit, wo Jörg Heinrich für Union gespielt hat. Und da war der Trainer Lothar Hamann und der wollte mich zu Union holen. Ich habe mich gegen Union entschieden. Ein paar Jahre später ist der Trainer in Neustrelitz und meldet sich bei mir. Und das war ganz interessant, weil ich bin da mit einem Kollegen hin, der jetzt Trainer vom Wuppertaler SV ist, also Regionalliga-Trainer ist, Ersan Palatan. Wir waren die ersten 2 Türkeistämmigen, die für Neustrelitz gespielt haben. Und 3, 4 Jahre vorher hatten wir auch Stress in Neustrelitz nach dem Spiel mit Polizei und so weiter, weil rassistische Aussagen fielen. Und wir dachten so, ey, wir gehen da jetzt einfach hin. So. Und mal sehen, was passiert, wenn wir für die spielen. Und das war dann halt extrem herzlich. Wir haben dann auch nach, keine Ahnung, 30 Jahren oder so den Landespokal geholt für die und so. Und das war natürlich ganz besonders für den Verein. Und für mich war das ganz besonders, weil ich halt die Region kennengelernt habe. Das heißt ja nicht, dass ich, also ne, ich habe für Neustrelitz gespielt. Unsere Spiele waren ja überall in Mecklenburg-Vorpommern, gerade die Pokalspiele für den Landespokal. Wir waren dann in jeder Ecke von
Torgelower SV, Kreisverkehr.
Ja, Torgelow ist ja noch irgendwie größer, aber du gehst ja auch irgendwie kleinere Malchin. Orte, Malchin, Lübs. Viele Menschen werden das vom Lübser Pilz kennen. Also ganz viele Orte, Pampo. Ja, also so kleine Orte mit kleinen Fußballplätzen und dann bist du da und lernst irgendwie die Leute da kennen. Das ist schon sehr besonders und ich glaube, in beide Richtungen funktioniert das eigentlich sehr gut. So. Und deswegen habe ich auch das vorhin mit der Begegnung gesagt, weil Begegnung ist keine Garantie. Begegnung kann auch Radikalisierung schaffen auf beiden Seiten, aber oftmals kann Begegnung auch eben so Perspektiverweiterung schaffen.
Ja.
Ja, das heißt, viele Jahre Charlottenburg,
Ja, genau. Ja.
Ja.
Mein Rückzugsort da in meiner Höhle.
Ja, ja, ja. Ich meine, das ist also die Ecke von, also Richtung, es geht ja Richtung Neuwestend und da wird es ja auch ziemlich grau, ne?
Genau, also es ist also nicht, dass Charlottenburg was aufploppt, so ja. Bei Leuten, wenn man sagt, oh, der feine Herr und so. Also, naja, das war nicht so feine Herr-mäßig. Ja. Mhm. Ja.
Ich kenne die Ecke gut, weil ich als Kind da Röntgen ausgeteilt habe.
Mhm, okay.
Bis nach ganz oben, bis.
Was hast du ausgeteilt?
Röntgenbilder. Ich habe die an einem Ort abgeholt. Am Richard-Wagner-Platz.
Du hast Röntgenbilder ausgeteilt.
Ja.
Ich hab nie gehört.
Da ist so ein Röntgeninstitut und ja. Dann zweimal die Woche habe ich die dann abgeholt und dann in ganz, also fast ganz Charlottenburg verteilt. Und ganz viele Praxen sind halt da oben, also nicht da an der Autobahn, sondern noch weiter oben, da wo die Einfamilienhäuser sind. Da sind ganz viele auch so Privatpraxen und dann habe ich die dann halt mit den Röntgenaufnahmen von deren Patienten beliefert. Und da haben sie 2 Mark pro Röntgen, also pro Paket haben sie habe ich zwei Mark bekommen.
Ja.
Ja.
Wollt ihr was fragen? Sonst
nee, warte mal.
Gestern die Fragen finde ich super.
Es finde ich super, aber du hast nicht in Ost-Berlin gelebt dann?
Nee.
Ja, das ist interessant. Ja.
Weil ja,
also einerseits wegen der Drogengeschichte, aber?
Naja, ich hatte auch das, ehrlich gesagt, das Stigma total verinnerlicht. Hm. Also ich wusste, ich bin aus Ostdeutschland, aber ich wusste auch, Ostdeutschland ist uncool. Also und Ostdeutsche sind immer die anderen. Und Ostdeutschland heißt Nazi, arbeitslos und
Jammern.
Ja, genau. Und irgendwie auch ein Defizit einfach. Defizit, was Popkultur angeht, überhaupt kulturelles Kapital, Mode, Coolness,
Demokratie.
Alles. Mhm. Einfach nur defizitär. Und auch im Rap war es ja auch so. Also ein Sido, der die ganze Zeit verschwiegen hat, dass er eigentlich aus dem Osten kommt, weil das einfach ein Stigma war, weil es uncool war. Und West-Berlin war ja immer auch im Rap aufgewertet. So, es hat niemand Ost-Berlin irgendwie cool gefunden und auf dem Shirt getragen. Und da gab es sicher Leute, aber irgendwie auch bei uns war immer West-Berlin immer ganz klar, das ist so der Teil, der irgendwie interessant ist. Und also auch, weiß nicht, so Jorilla und so, das taucht auch bei mir im Buch auf. Das war natürlich irgendwie interessant und man hat sich das ich hab mir das reingezogen und gleichzeitig aber auch irgendwie gedacht, ja, aber das aus dem Westen hat halt mehr Glanz. Und das ist ja auch was, worum es im Rap auch geht, fresh zu sein und so.
Ja.
Und aber heute, wenn ich mir jetzt so diese Joe Love-Songs anhöre, denke ich so, ey, Wahnsinn, viele Sachen, über die man heute spricht, hat er damals in Echtzeit, ganz viele andere Rapper aus dem Osten auch haben die das schon berichtet. Mhm. Aber es hat halt keinen gejuckt. Und es hat selbst Ostdeutsche nicht gejuckt. Selbst Ostdeutsche wollten das nicht hören und wollten nicht Ostdeutsch sein, sondern man wollte sich eher wegträumen und eher dahin gehören. Mhm. Und als ich dann auch hergezogen bin, ja, das war für mich eins der größten Komplimente, was ich bekommen konnte, wenn jemand zu mir gesagt hat, oh, das merkt man gar nicht, dass du aus dem Osten bist.
Ja,
was, du bist aus dem Osten, krass. Und also ja, traurig eigentlich, da merkt man mal so, wie tief das so verankert war. Und
weil du ja keinen ostdeutschen Dialekt sprichst, also weil du nicht sächsisch sprichst.
Ja, aber ich habe damals schon, also so MV-Dialekt, so, was willst du,
was,
Penne,
genau,
deine Mutter?
Das habe ich auch schon
so
gehört. Also ne, wenn ein geschultes Ohr hört das ja eigentlich.
Ja, genau. Aber das war anders vielleicht als sächsisch und so, dann nicht konnte man nicht so direkt zuordnen. Und deshalb war irgendwie West-Berlin für mich immer Thema und unterbewusst vielleicht auch, weil ich dann irgendwie auch so gehadert habe, auch mit meinem alten Ich, also dieses ständige hart sein müssen und ich konsumiere Drogen, um das immer herzustellen und sauf mich zu, damit ich nie traurig bin und nie Angst habe, kenne das gar nicht mehr, sondern alles wird so unterdrückt und dann bin ich ja irgendwann krank geworden, habe Panikattacken, Depressionen entwickelt und dadurch auch so ein, ich will damit jetzt nichts mehr zu tun haben mit so Drogen und so und und deshalb ich, wie gesagt, irgendwie ein Teil von mir sehnt sich danach und will noch härter werden. Mhm. Ein anderer Teil findet es auch ganz chillig jetzt hier irgendwie mit diesen Studenten und ja, die schauen irgendwie auf mich herab, aber wenigstens will mir keiner auf die Fresse hauen. und ja, es ist so ganz diffus. Es war so, aber ich glaube, das Diffuse ist auch das, was eigentlich diese Zeit für mich auch innerlich genau beschreibt. Ich wusste eigentlich selber noch gar nicht, wer ich bin, wie ich das jetzt alles so geordnet bekomme und so. Mhm. Und bevor ich mich damit beschäftigen konnte, hatte ich dann schon wieder neue Distinktionslinien, an denen ich mich dann orientieren wollte. Jetzt will ich hier aber Fuß fassen und dann habe ich jetzt nur die Studierenden, dann muss ich jetzt auch irgendwie mich da ein bisschen anpassen und bla. Mhm. Und war alles nicht so einfach.
Und jetzt deine Frage an uns.
Meine Frage an euch, ja, du hast ja gerade so von so Begegnungen gesprochen und ihr, das ist ja so euer Thema, so, ne, ostmigrantische Analogien. Und ich glaube, du hast auch an der Studie mitgearbeitet damals, ne? Du auch? Nee. Wie schaut ihr darauf? Weil ich weiß, also für mich ist auch so ein Prozess, als das so hochkam, dachte ich so, ja, ich finde es super interessant und es liegt so auf der Hand, aber ich glaube, es ist einfach super schwer, das zu kommunizieren. Und weil irgendwie ja Leute aus migrantischen Milieus sich denken, Moment mal, jetzt die Ossis sind jetzt auch so diskriminiert wie wir. Glaube ich nicht. Und bei Ostdeutschen ist es irgendwie schwierig, weil ja mal versprochen wurde, wir vereinigen uns auf Augenhöhe und so weiter. Und jetzt kriegt man irgendwie, merkt man, nee, eigentlich haben wir jetzt so einen Migrantenstatus und dass viele, glaube ich, auch das gerne abwehren würden. Und gleichzeitig ist ja aber total, finde ich, auch nach wie vor ein drängendes Thema und es wird kommen, muss kommen, dass man da Begegnung schafft und dass Leute sich auch ineinander ihre Probleme wiedererkennen. Wie schaut ihr darauf, wie ist denn da so der Stand?
Möchtest du?
Willst du? Du als ganz Externer erstmal?
Nö, ich kann dazu was. Also du hast ja die Sache mit den Nachwendegenerationen gemacht. Ich glaube, das ist ja, glaube ich, jetzt so
also,
relevant dafür.
Also ich bin, also die Idee ist eigentlich tatsächlich, ja, es gibt eine Vorgeschichte zu dieser eigentlichen Studie. Und die Idee war eigentlich sozusagen diese Frage, und das ist gut, dass du das angefangen hast mit Begegnungen. Also eigentlich hatte ich immer die Idee, das wäre total interessant, so Özgür's Papa und meinen Papa, wenn die mal einen Podcast machen würden und sich mal so erzählen würden, so, weil ich nämlich glaube auch,
oder die Mütter damit auch mal Frauen,
ja, oder die Mütter, aber ich glaube ich habe bewusst Väter gesagt, weil ich nämlich glaube, was eine große Rolle spielt, ist nämlich auch da Maskulinität, so, ja, weil sozusagen sowohl die Zuwanderung als auch diese Wiedervereinigung für Männer ja tatsächlich bedeutet hat, also für meinen Vater hat das bedeutet, dass er, also da war kein Berufsaufstieg mehr so richtig da. Ich glaube, das hat man bei vielen Familien gehabt, ne? Also so Aufstieg war nicht so richtig einfach mehr. Also, mein Vater hat im öffentlichen Dienst gearbeitet, bei der Bundeswehr dann, also vorher aber dann Bundeswehr so, und da waren die Wege vorbei so. Und ich glaube, das ist interessant, also, ne, weil dann glaube ich, das war so meine Überlegung, dass es interessant wäre, wenn die feststellen, dass diese beiden Personen, die eigentlich in der öffentlichen Debatte eher so als sehr weit auseinander dargestellt werden, ganz unterschiedliche Erfahrungen, also die Ostdeutschen, ne, die alle rechts sind, und die Migrantinnen, die nicht so richtig integriert sind oder was auch immer, so ist, die immer das Problem sind, wenn die mal eigentlich in den Dialog treten. Das ist eine ursprüngliche Idee gewesen, und da bin ich zu Naika Forotan gegangen und wir haben da, und die fand es irgendwie interessant. Und dann hatten wir einen Artikel darüber geschrieben, dass es total, also dass es erstmal so diskursiv interessant ist. Ja, so, dass so zwei Gruppen aufgemacht werden, die so total auseinander dividiert werden. Und das auch aus einer bestimmten Perspektive heraus passiert. So. Und dann wurde diese Studie gemacht, ne, so, total repräsentative Studie, 7000 Interviews von richtig guten Wissenschaftlern, Frank Kalter, Joskin Chanan, also wirklich gute Leute, die gute quantitative Sozialforschung machen können. Und ne, wir haben sozusagen festgestellt, da gibt's Analogien. Ja, also wir sehen, dass es über das Reden über diese beiden Gruppen Analogien gibt. Und wir haben eben auch festgestellt, es gibt auch keine Analogien. Ja, und das haben wir auch immer betont. Also dass wir auch rausgefunden haben, dass die Abwertung von Musliminnen, also es ging ja um Musliminnen, dass das halt viel, also dass die viel mehr Abwertung erfahren als Ostdeutsche, also dass es da keine Analogie gibt. So. Deswegen haben wir nie gesagt, Ostdeutsche wären genauso benachteiligt wie Migrantinnen. Das waren dann aber die Medienartikel, die Überschriften, die dann entstanden sind. So. Und die Diskussion, die dann nämlich entstanden ist, hat sich sehr stark darauf konzentriert, auf dieses sind gleich benachteiligt wie Migrantinnen. Aber eigentlich ging es uns immer darum zu sagen, das Reden über diese Gruppen ist vergleichbar, wie über diese Gruppen gesprochen wird. Und also ich bin da ein bisschen, also wir machen jetzt diesen Podcast, weil wir denken, weil das nämlich sozusagen die ursprüngliche Idee war, dass es interessant ist, wenn Özgür und ich, die wir beide im Büro sitzen, wenn wir uns einfach unsere Geschichte erzählen und uns dann Leute einladen, die uns auch ihre Geschichten erzählen. Und wir hatten ja auch Patrice Boutrous hier, wir haben 2 Stunden lang mit ihm geredet und wir sind nicht mehr dazu gekommen, über seine Kritik an der Studie zu reden, interessanterweise, sehr schade, wir müssen eigentlich noch eine zweite Folge dazu machen. Weil das eigentlich, ne, also dieses Reden darüber, das ist, glaube ich, schon was uns weiterbringt. Der mediale Diskurs war problematisch, weil genau wie du sagst, die Ostdeutschen haben gesagt, wie, jetzt sind wir auch Migranten, und so richtig eine Diskussion in der Migrationsgesellschaft habe ich gar nicht richtig wahrgenommen über diese Studie. Also wenn, dann ja. Ablehnung, aber
Ich meine, abgesehen davon, wie über die Leute gesprochen wird, gibt es ja wirklich erschlagende Befunde. So, ne, wenn wir jetzt Elitenrepräsentation uns anschauen, über Sektoren hinweg, dann sehen wir Analogien. Das heißt nicht, dass die Erfahrung identisch sein muss. Wir sehen aber, dass beide massiv unterrepräsentiert sind. Und das ist, glaube ich, das sind so verbindende Linien, die wir im Reden herstellen können, ohne sie gleich zu machen. So, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir immer, und dafür brauchen wir auch gar nicht diese Feindkonstruktion irgendwie. Wir können aber sagen, diese Gesellschaft hat es nicht geschafft, ihren demokratischen Ansprüchen gerecht zu werden, nämlich relevante Gruppen angemessen zu repräsentieren. Und das schafft diese Gesellschaft nicht. Und das ist insofern witzig, weil, wie Daniel sagt, im Reden darüber werden beide Gruppen mit Demokratiedefiziten belagert.
Sind aber nicht so richtig in dem heutigen Deutschland angekommen.
Die sind in der demokratischen, ja, liberaldemokratischen, freiheitlichen Grundordnung sind sie nicht angekommen. Aber eigentlich wird denen das demokratische Versprechen, was wir uns geben, im Grundgesetz verankert, wird denen nicht zugestanden. Nämlich eine angemessene Repräsentation in Entscheidungsprozessen zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, etwas, wo eben das Reden darüber ansetzen muss. Und Ziel dieses Podcasts ist es auch, keine Antwort zu liefern, sondern irgendwie Einblicke in Biografien zu liefern, um irgendwie viele verschiedene Annäherungsversuche an die Antworten zu schaffen. So, ich glaube, das ist das, was wir machen. Aber wir haben keine Antwort.
Ja, aber ich beobachte das auch und rede auch also mit Nejati Öziri, weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der Vater mal geschrieben hat, Top-Buch und cooler, schlauer Typ. Der hat es auch voll auf dem Schirm und meinte auch irgendwie, da muss was kommen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, dass da doch irgendwie immer mehr Leute das auch checken und auch diese Analogien checken. Also auch medial, es ist immer eine Gruppe gerade das Problem. So dieses Jahr werden es wieder die Ostdeutschen sein, was ist mit den Ostdeutschen los? Ja. Dann ist irgendwie eine Demo in Essen, wo irgendwie so Kalifat-Plakate geschwenkt werden, dann sind es wieder die Muslime per se und ist aber komischerweise nie der Westen. Mhm. So, wenn so ein Aiwanger-Ding oder so auftaucht, dann ist das irgendwie so ein Einzelding. Und ich dachte, auf dem Hinweg hierher, ich habe nochmal drüber nachgedacht, dachte ich so, krass, ich kenne das aus meiner Jugend, aus so Dreierkonstellationen, wo eine Person so ein bisschen so die Gruppenführerposition hat und sich immer mit einer anderen verbündet, um die Dritte zu mobben. Die Dritte ist jetzt gerade total doof, die finden wir jetzt gerade scheiße. Ja. Aber die ist nie dran. Und und auch so, weiß nicht, ja, es gibt also die Frage, was ist im Osten los? Ja, ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Und ich glaube, genauso gibt es irgendwie, ja.
Was ist in Dortmund los?
Ja, genau, total. Und das funktioniert halt nicht mehr, wenn das nicht alle, ich spitze es jetzt mal so zu, diese drei Teilgesellschaften machen, sondern wenn einer dieser Teile sagt, nee, bei mir ist alles in Ordnung, bei euch sind nur die Probleme, und dann geht dieses Blame-Game los, dann sagen eben nämlich die Ostdeutschen, nee, bei uns ist alles in Ordnung und ihr Wessis und so weiter und Migranten, ihr seid irgendwie Banane und dann geht dieses Spiel los und dann kommt man gemeinsam nicht weiter und da muss man irgendwie aus dieser Dynamik raus. Und ich weiß nicht, ob Valerie Schönjan war, wenn ich mich richtig erinnere, die sich auch mal die Mühe gemacht hat, zum Beispiel so zusammenzusammeln, so AfD-Wahlerfolge, wie wird denn darüber dann berichtet? Und im Osten war es immer, ja, was ist mit den Ostdeutschen kaputt und was stimmt da nicht und so weiter. Und wenn im Westen vergleichbare Wahlergebnisse ein bisschen später sich ergeben haben, wo es dann immer hieß, ja, was haben wir in der Politik falsch gemacht? Und das ist schon, weiß ich nicht, irgendwie da liegt so vieles rum, da liegt so vieles auf der Hand und irgendwie muss das mal jetzt richtig kanalisiert und rausgeknallt werden.
Der nächste Beitrag heißt, was ist im Westen los?
Ja. Genau, eben nicht, was ist in Dortmund los und was ist im Westen los. Es gibt dieses wunderbare Buch von Kathleen Heft, die, glaube ich, unseren Podcast bisher nicht hört, weil sie sagt, oh, zwei Dudes zu hören, die über sich selbst reden und sich doch andere Dudes einladen, warum soll ich den Podcast hören? Aber vielleicht hört sie ja doch zu.
Männer, ja. Also wir haben halt einfach, ja. Das kann man ja auch immer so sagen, wir haben einfach, wir arbeiten daran, dass wir auch mal mehr Frauen haben, aber ich meine, wir sind zwei Männer und unsere Netzwerke sind halt eben auch Eher männlich.
Ja, aber was ich sagen wollte, die hat dieses Buch geschrieben, Kindsmord in den Medien. Und sie hat es an dem Diskurs über Kindsmorde dargestellt. Und es ist tatsächlich so, dass man das auch da beobachten kann. Das passiert super, super selten, dass Mütter ihre kleinen Kinder töten. Das ist quasi im Mikro-Prozentbereich. Aber wir hatten um die Jahrtausendwende hatten wir eine Diskussion darüber, inwieweit der Osten daran schuld ist, dass es in Frankfurt-Oder mehrfach vorgekommen ist. So, mit Ministerpräsidenten aus Ostdeutschland, oder Innenminister aus Ostdeutschland und Ministerpräsidenten in Ostdeutschland, die das zu einem ostdeutschen Thema gemacht haben. So, und dann hatten wir letztens einen Fall in Solingen sogar. Und da war auch genau, wie du es beschreibst, diese Frage, was ist mit der Frau los? So, ja, es wird individualisiert. So, also man kann es an ganz, ganz vielen Beispielen zeigen.
Und das ist halt das.
Und gleichzeitig haben wir aber eben ja auch, ne, zum Beispiel in der Folge mit Patrice, auch sozusagen, und auch du sagst es ja jetzt, ne, sozusagen West-Berlin als Sehnsuchtsort, ja. Also bewusst nach West-Berlin zu gehen, weil, und ich glaube, das ist auch in dieser ganzen Diskussion um, also meine Promotion hat sich um Othering gedreht, Othering von Ostdeutschen. Und in der ganzen Diskussion wird oft das verstanden, als wenn ich sozusagen über das Othering schreibe, eine Schuld in den Westen projizieren will. Aber darum geht's gar nicht. Also nicht der Westen ist schuld an irgendwas, was im Osten. Das ist ja auch das, was Oschmann sagt. Oschmann sagt, der Westen ist an irgendwas schuld. Darum geht's gar nicht. Es geht nicht um Schuld, sondern ich glaube, es geht einfach ums Erkennen. Ah, okay. Also, ne, wo gibt's westdeutsche Themen, wo gibt's ostdeutsche Themen und wo sind einfach sozusagen Fragen um Gesellschaft?
Aber das, was er sagt, ist ja genau das, was die Rassismusforschung auch schon seit ewig sagt. Und das ist auch wieder so eine Analogie. Wenn es die Weißen sind, dann ist es ein Einzelfall, durchgedreht, Psycho. Und wenn es bei der People of Color, schwarzen Community stattfindet, dann ist es ein Kollektivproblem. Und da ist eben auch wieder eine Analogie. Dieses Vereinzeln versus Kollektivieren. Und das sind, glaube ich, Punkte, wo wir eben ansetzen können, wo eben diese Gemeinsamkeiten auch für viele Menschen in ihren persönlichen Biografien greifbar sind, weil sie kennen das.
Ja, voll. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Eigentlich müssten die mal was zusammen machen, der Ostbeauftragte und Migrationsbeauftragte.
Oder Migrationsbeauftragte. Also die Einladung für den Podcast ist schon raus.
An Carsten?
An Carsten und Riem. Vielleicht.
Ah ja, boah, der Hammer, Alter.
Ja, aber cool. Wir haben ja immer diesen Fokus auf das Berlinerinnen-Sein. Mhm. Und also zumindest schon einige Jahre in Berlin gelebt haben. Und dadurch haben wir halt auch so eine...
Vielleicht erlauben wir uns Sonderfolgen.
Ja, müssen wir uns überlegen. Also ich möchte nicht einzelne Menschen aufgrund ihrer Position privilegieren. So. Ja.
Wie hast du als Westberliner denn auf den Osten geschaut?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Wir haben, ich glaube, 6 Folgen lang darüber gesprochen. Ich habe natürlich war auch total belagert mit diesen Konkurrenznarrativen. Ne? Jetzt ist die Mauer weg und jetzt müssen wir irgendwie mehr Steuern zahlen und jetzt kommen die und nehmen uns das weg und jenes weg und seitdem die da sind, ist alles komplizierter geworden. Ich bin halt vollgepumpt worden mit diesen Konkurrenznarrativen und vielleicht war das für diese Zeit auch irgendwie für die Menschen wichtig, um das irgendwie für sich einordnen zu können, aber ich denke, dass wir jetzt 20, 30, bald 40 Jahre später die nächsten Stufen auf der Leiter nehmen können und nehmen. Und seit den 2010er oder Mitte der 2010er Jahre fangen halt eben diese neuen Stufen an, wo wir aber wirklich das in Allianzen auch denken. Ohne gleich zu machen, aber in Allianzen, weil wir sehen, dass das etwas mit der demokratischen Qualität macht. Dass es diese Allianzen, dass es diese Bündnisse nicht in stabiler Form noch gibt, aber dass es halt eben die ersten Schritte stattgefunden haben, um diese Bündnisse zu bauen. Wir müssen sie halt noch stabilisieren. So, dieser Podcast soll halt beim Stabilisieren helfen.
Und ich meine,
also so habe ich auf den Osten. Ne? Ich habe gerade durch meine Fußballerfahrung Spiele in Ostberlin waren immer Pain. Danach überregional.
Wobei Spiele bei Hertha ja auch nicht besser war.
Also im Olympiastadion, ja, ja.
Fans genau. Waren nicht besser.
Nee, das war das, das war eh das Schlimmste. Also ich habe auch in der Jugend von Hertha gespielt und wenn ich dann auf dem Weg zum Training die Hertha-Fans gehört habe mit so Galatasaray, Fenerbahce, Istanbul, wie hast du die Türkei, Gesängen, so, war nicht so cool für mich. Aber Spiele in Ost-Berlin, dann später Spiele in Nordostdeutschland, also in Ostdeutschland, waren halt nicht so geil, gerade wenn du dann so bei Vereinen warst, wo eine, also ne, Magdeburg war halt, ja, wurden wir auch mal mit Hitlergruß begrüßt, so. Leipzig, einige, nicht alle Vereine. Rostock war eigentlich relativ okay immer. Also es gab viele Orte, Frankfurt-Oder war immer schwierig. Das war irgendwie so mein biografischer Zugang.
Und dieses Konkurrenznarrativ, also war das dann speziell in migrantischen Communities ein Thema oder generell in West-Berlin?
Ich glaube, das war generell, aber bei uns war das nochmal speziell.
Ja.
Spezieller. Also ich habe das insbesondere über meine Mutter bekommen. Die war halt in Kreuzberg Erzieherin und relativ mauernah. Und die hatte dann halt, also das Kollegium hat sich verändert. Und da war halt am Anfang viel, viel Reiberei. Und dann hatte sie natürlich auch mit einigen wurde das Eis gebrochen. Und dann hatte sie halt sehr gute Freundschaften mit den Kolleginnen, mit einigen Kolleginnen aus Ostdeutschland. Das waren dann aber Einzelfälle.
Mhm.
Ja, ne? Hier funktioniert ja auch dieses Individualisieren. So, sie hat dann halt die eine, mit der sie sich gut verstanden hat, besonders individualisiert. Und die anderen waren trotzdem das Problem.
Ja, ja. Ja, ja. Das ist so, ja, für einen Türken bist du in Ordnung, so.
Genau.
Auf der anderen Seite.
Genau ja. Das Gleiche. Und deswegen.
Was übrigens Markus Lanz und Friedrich Merz ja auch zu Aladin El-Falani Anfang letzten Jahres gesagt haben, ne?
Ja.
Dafür, dass sie Migrant sind, sind sie doch aber. Sie meinen wir ja nicht.
Ja,
also
ja,
2024
ja.
Haben wir das immer, oder 23.
Anfang 23, ja.
Ja. Ja, aber ja auch ja voll interessant, wenn man sich nochmal zurückdenkt, gerade heute mit so Fachkräftemangel und so, wie das damals war. Ja, genau umgekehrt, also eine totale Arbeitslosigkeit, also bundesweit im Osten, glaube ich, noch schlimmer, aber auch in Vierteln wie Neukölln und so weiter.
Ja,
ja richtig, richtig Riesenthema und das heizt natürlich auch sowas nochmal an. So ein, wer kriegt jetzt hier die Plätze?
Ja, ja. Es war, genau, es war noch, also gerade die 90er waren auch ökonomisch eine andere Zeit. Obwohl die natürlich auch, also viele, gerade die aus Westdeutschland, dann irgendwie auch Teil der Boomer-Generation waren. Aber es war einfach eine starke Konkurrenzsituation, die dann nochmal verstärkt wurde durch diese Dynamiken der Begegnung.
Mhm. Jetzt haben wir gesprochen, also zugezogen maskulin, das Buch Nullerjahre. Du machst Podcast, dein Dorfkrug.
Springerstiefel,
ja. Genau, Fasche oder Punk. Und dann, wenn ich es richtig rekonstruiert habe, der Begriff der Baseballschlägerjahre geht ja auch quasi auf dich zurück. Mhm. Es gab so einen Podcast mit Vasile Gollert und ihr habt darüber gesprochen und Christian Bangel hat daraus dann diesen Hashtag
fast.
Ist das
also geht auf Christian Bangel zurück,
ja.
Der hat diesen Begriff geprägt.
Ja.
Liebe Grüße. Aber ich hatte im Freitag einen Text geschrieben 2019 zu 30 Jahre Mauerfall, weil zu so meiner Perspektive, also ein Kind, was die DDR nicht mehr erlebt hat, so nachgeboren ist, aber dann eben in diesem Systemumbruch, in diesem Chaos irgendwie heranwächst in so einem Plattenbauviertel und da eigentlich nur mit so, ja weiß nicht, so einen Absatz auch über so, dass das so Rechts sein, dass ich Rechte nicht nur aus dem Fernsehen kenne oder sowas. Und das, diesen Ausschnitt hat er dann bei Twitter gepostet und ihr Zeugen der Baseballschlägerjahre, Hashtag Baseballschlägerjahre.
Genau.
Und dann haben ganz viele dann, also ja, super cool, weil ich auch das Gefühl hatte, ich hatte nicht nur das Gefühl, das ist so, das war ja ganz lange tabuiert und es wurde darüber nicht richtig gesprochen.
Genau.
Und das war mal so ein Moment, wo ganz viele dann so ihre Geschichte darunter geballert haben. Und für die, also ich bin, wie gesagt, ich bin eine andere Generation. In den 90ern war ich ein kleines Kind. Die Leute vorher, die haben da noch andere Sachen erlebt. Du ja wahrscheinlich auch.
Naja, im Ostberlin nicht so sehr.
Okay.
Das ist was
anderes. Naja, vielleicht kommt es auf den Teil von Ostberlin an.
Oder in Friedrichshain nicht so sehr.
Aber dass ganz viele, die sowas erlebt haben und auch schon darüber berichtet haben, dass sie dann immer so gegaslightet wurden. Mhm. Dass dann immer, ach komm, hör doch auf und ja. Gibt's im Westen auch und so schlimm war es doch nicht. Bist vielleicht auch ein bisschen empfindlich und was, der Marcel, der ist doch voll in Ordnung und so, glaube ich nicht. Also, weil ja auch diese Gewalt und so und dieses Miteinander der Kinder und Jugendlichen, ja, man wusste ja auch immer, wenn Erwachsene in der Gegend sind, dann benimmt man sich ein bisschen, dann macht man einen auch lieb und nett und freundlich, haben wir alle gelernt im Kindergarten und das konnten die dann auch ganz gut und deshalb wurde denen immer vermittelt, ja, das ist eine Einzelerfahrung und du spinnst auch ein bisschen. Ja. Und dann, wenn sowas kommt und plötzlich verschiedene Leute ihre Geschichte erzählen, dass dann doch Leute gemerkt haben, ach krass, habe ich mir nicht nur eingebildet, das war ja bei anderen auch so und anscheinend irgendwie an ganz vielen Orten und ja, ich glaube, das war ein total wichtiger Schritt für diese Aufarbeitung, um dieses Tabu zu brechen und heute sind wir ja in einer privilegierten Situation, was das angeht, dass man diese rechte Gewalt heute nicht mehr beweisen muss, sondern dass das jetzt Common Sense mittlerweile ist. Ja, es gab da dieses Momentum in der rechten Jugendkultur nach der Wende und man weiß auch heute besser, welche Gründe, warum das so war und ja, das ist da ein Riesenverdienst, den da viele Leute, in dem viele Leute mitgearbeitet haben.
Weil der Begriff ist weit in den Diskurs reingekommen. Also es gibt einen wissenschaftlichen Diskurs um diesen Begriff und es hat viel aufgebrochen und das gehört ja auch zu der Geschichte dazu, ne? Also es ist ja, und das wird ja dem immer so vorgeworfen, es ist eben nicht nur so, dass die Ostdeutschen Opfer eines Othering sind, sondern es gibt diese Missverschlägerjahre auch so. Mhm. Und die müssen, und das irgendwie hinzubekommen, das alles besprechen zu können, ohne zu pauschalisieren und bei der Wahrheit zu bleiben und irgendwie miteinander zu bleiben, das ist irgendwie eine echt schwierige Herausforderung. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, Bissverschläger hat auf jeden Fall sehr geholfen für den Diskurs. Mhm.
So. Also meine Beobachtung war auch, und das ist, bestätigt das, oder soll ein Echo dafür sein, für das, was du gesagt hast, dass unter diesem Hashtag, dass es dann ab einem gewissen Zeitpunkt jenseits von Mimimi bewegt. Weil das ist ja extrem wichtig, nicht in diesem Mimimi selbst zu sein oder als Mimimi also dieses Mimimi zugeschrieben zu bekommen, sondern ne, dadurch, dass da so viele waren und auch Leute aus, die in guten Positionen sind, in machtvollen Positionen sind, dass niemand da mehr sagen kann, ja, macht mal nicht euer Mimimi, ihr Jammer-Ossis, sondern zu sehen, okay, bei ganz vielen Menschen wussten die vielleicht auch gar nicht, dass die ostdeutsch sind und haben das erst dadurch realisiert oder identifiziert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie diese Power, die dahinter steckt, auch immer wieder sichtbar zu machen und klarzustellen, weil Macht ist eben auch ein Instrument.
Ja, und es ist auch gar nicht so einfach, über die Probleme in der eigenen Community, sag ich jetzt mal, wenn man Ostdeutsche auch als Community begreifen will, zu sprechen, ohne das Gefühl zu haben, ja, scheiße, jetzt wird das aber wieder,
wir geben
spitze ich auch zu, von den Westdeutschen irgendwie instrumentalisiert, um wieder mit dem Finger zu zeigen und ja, seht ihr, ihr seid scheiße. Und das ist tatsächlich eine Dynamik, also auch zu meinem Buch, ich gehe irgendwo hin, ich erzähle 2 Stunden, mache ich ein Interview darüber, dann wird das zusammengedampft auf einen Satz, bei uns war es normal, Nazi zu sein, zack. Mhm. Und dann ist direkt wieder so, naja, klar, der Osten halt. Mhm. Und dieses Bild so bestätigt. Es ist ja nicht mal falsch, aber trotzdem, ja, es ist dann wieder so total undifferenziert und auch bei diesem Baseballschlägerjahre-Thema. Das ist irgendwie spezifisch ostdeutsch, aber naja, im Westen, ja, da gab es genauso irgendwie Wehrsportgruppe Hoffmann und was weiß ich, die ganzen Parteien sind aus dem Westen rüber. Also, dass man das auch miterzählt, was hat denn der Westen auch für einen Anteil daran? So, die sind rüber, die haben ein super fruchtbares Feld vorgefunden, wo die schön aussehen konnten, die ganzen perspektivlosen Jugendlichen einsammeln konnten und auch, dass es ja auch irritierend lange gedauert hat, ist mir jetzt nochmal bei der Arbeit an dem Springerstiefel-Podcast aufgefallen, dieses Machtvakuum zu beenden. Also das ist schon komisch, dass man da über Jahre Zustände zugelassen hat, in denen einfach vor allem nicht weiße und nicht rechte Menschen auf dem Boden der BRD im Osten nicht sicher waren. Mhm. Und das ist schon, denke ich so, das hätte man, weiß ich nicht, hätte man da nicht irgendwie dann doch das schneller hinbekommen oder da mehr sich Mühe geben müssen. Das finde ich schon sehr komisch. Und dann ganz symptomatisch dann zum Beispiel diese Lichtenhagen-Geschichte. Mhm. Also schon, wie sich das angebahnt hat, also schon so eine zynische Praxis, dass man so sagt, ach, so ein Aufnahmezentrum, hau das mal da ins Problemviertel rein und dann sollen die gucken, wo die bleiben. Mhm. Und man kümmert sich nicht um Dach und um sanitäre Anlagen, was weiß ich. Über Monate lässt man das so laufen, reagiert nicht auf die oder nicht richtig nachhaltig auf Beschwerden. Und dann gibt's diese Ausschreitung und dann lässt man irgendwie 4 Tage lang diese Ausschreitung zu und lässt die Leute da so rumtouren. Und wo ich mir denke, also das verstehe ich nicht. Das wäre, also auf ganz höchster Ebene, der Bundesinnenminister hätte irgendwann sagen müssen, ey, Moment mal, das hört jetzt hier heute auf. Wir schicken da alles hin und dann ist Ruhe.
Und was der Bundesinnenminister gemacht hat, ist hinzufahren und zu sagen, wir brauchen den Asylkompromiss.
Ja.
Und dann die SPD ins Boot zu holen und dann den Asylkompromiss zu machen und dann kommt Solingen.
Ja, und das Signal in die Gesellschaft und vor allem auch in die rechten, für die rechten Jugendlichen und so war, jo, Alter, wir haben gewonnen,
genau.
wurden beklatscht von den Anwohnern, wir haben hier das Recht durchgesetzt und der neue Staat, der ist vor uns zurückgewichen, den haben wir aufs Maul gegeben und jetzt hat er uns noch Recht gegeben und jetzt sind wir hier die Kings.
Ja. Und ich habe bei mir eine Veranstaltung gemacht dazu. Wir haben den Film geguckt, The True Flies in Rostock, der sehr kurz super, danach super entstanden Film. Ist. Super Film, können wir gleich in die Shownotes machen. Und ich hatte einen Zeitzeugen dabei, der Lichtenhagen selber nicht miterlebt hat, aber sofort danach gekommen ist und der sich vor allen Dingen um die Nachsorge gekümmert, der verhafteten Antifas und so. Und der hat gesagt, was noch fast zu wenig erzählt ist, ist genau das, was du gerade sagst, dass in den Wochen und Monaten danach die Rechten gewonnen hatten und auch sozusagen noch danach ganz viel sicher waren, dass sie jetzt hier alle nochmal verkloppen können, die ihnen irgendwie ans Bein pissen. Und das ist die Erfahrung von Rostocker und Linken danach noch ganz lange gewesen. Also noch einen ganz langen, sehr unsicheren Raum. Dann haben sie die Krüppeliner Torvorstadt irgendwann quasi nazifrei bekommen und dann war da ein relativ sicherer Ort. Aber das gehört ja auch noch dazu.
In die Shownotes können wir auch Liebe, Mark und Tod. Liebe dem Mark Tod setzen, weil wir auch über Rap gesprochen haben.
Ja.
Und also aus dieser migrantischen Berliner.
Genau. Und es ist auch symptomatisch für so viele Sachen, über die wir hier gerade schon gesprochen haben, dass man irgendwie, wie gesagt, diese Aufnahmestelle in diesen Problembezirk packt. Und die Leute dann da so machen lässt, sich nicht kümmert, sich nicht seiner staatlichen Pflicht nachkommt und sich dann wundert, wenn es dann diese Ausschreitung gibt und dann sagt, ja, hier, guck mal, also die Ossis sind rechts und die Migranten haben da überall hingeschissen und hingepisst, die können sie nicht benehmen. Aber ja, es ist eine gemachte Situation gewesen. Also man hat es da einfach auch den Rechten sehr einfach gemacht und ich musste da mich sehr bemühen, da nicht zum Verschwörungstheoretiker zu werden, aber irgendwie das ist eine ganz schräge Nummer.
Wir sind schon ziemlich weit, aber ich will trotzdem noch eine Sache ansprechen. In deinem Buch gibt es eine Szene, die mich wirklich emotional ganz besonders erreicht hat und das ist die Kindergartenszene. Und die funktioniert ja letztendlich, also und das ist was, meine Frau ist Erzieherin und was sie lange gemacht hat, ist, dass sie hat Erzieherin ausgebildet und musste dann immer zu der Praxis ihrer Auszubildenden und so. Das hat sie so in den 10er, 20er Jahren gemacht. Und diese Szene konnte sie auch noch in den 10er Jahren finden. So, also, oder eine ähnliche Szene. Und die Szene funktioniert so, dass ein Kind einfach nicht aufessen kann, oder nicht aufessen will. Und quasi vor der gesamten Kita-Gruppe lächerlich gemacht wird durch die Erzieherin und auch noch die anderen Kinder motiviert werden, dieses Kind abzuwerten, lächerlich zu machen dafür, dass es nicht aufessen kann. Also ich glaube, in der Szene übergibt sich das Kind dann auch. Und das hat mich deswegen emotionalisiert, weil ich dachte, ja, aber da ist was dran. Also das ist eine Erfahrung, das ist eine eigene Erfahrung, die ich habe aus meiner eigenen Kita. Dann gibt es diese Erfahrung von meiner Frau, die, wenn sie Praxisanleitung gemacht hat, also sie hat dann in einer Kita, Juri Gagarin-Kita, seit den 10er Jahren, wo die Kinder, wenn sie fertig gegessen haben, dann mussten sie alle die Löffel weglegen, dann mussten sie alle immer auf Kommando einen Schritt zurückrutschen mit dem Stuhl, dann sollten sie alle aufstehen, dann sollten sie sich umdrehen, immer auf Kommando und dann sollten sie auf Kommando die Hände hinhalten, dann kam die Erzieherin rum und hat abgewischt, so, ja, und Und das war in den 10er Jahren. Und da habe ich, das war zum Beispiel wirklich so eine Szene, wo ich dachte, ja, das, ich glaube, das ist schon was, was wir als gemeinsame Erfahrung haben.
Auch. Ja, ich muss lachen, ja, weil
diese Gewalt in der so Kleinkindzeit. Absurd,
aber ja, weil, aber eigentlich ist es überhaupt nicht zum Lachen. Gibt es bis heute. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, ich muss auch sagen, zur Ehrenrettung, es waren nicht alle Erzieherinnen so, ja. Manche waren auch nett, aber so grundlegend war das schon so, alle Kinder müssen hier das Gleiche können, alle müssen aufessen, zusammen auf Klo, zusammen Mittagsschlaf machen und wer was nicht kann, dann gibt's verschiedene Stufen von Ärger, so, das kriegen wir schon hin. Mhm. Und auch, dass das Kind das auch bald kann, so, dass wie so ein Erziehungsziel, sich einzufügen. Und egal, ob du einen großen Magen hast, einen kleinen Magen, worauf du Appetit hast, scheißegal, du musst das essen. Und, und wo ja so viel drinsteckt, also einmal dieses kollektivistische, so diese DDR-Nachwehen, wobei ich gehört habe, dass es im Westen das auch gab.
Das wollte ich gerade sagen.
Hat dann schon, ich glaube, dann hat man aber mit 68 und so weiter, da war man schon ein paar Schritte weiter, hat auch nicht überall hinausgestrahlt, aber ich glaube, so in der Breite ist das im Osten schon besonders gewesen und bis heute ein Thema. Man kriegt aberzogen, sich selber zu fühlen. Worauf habe ich eigentlich Hunger? Wer bin ich? Was schmeckt mir? Ne? Also auch im übertragenen Sinne, sondern füg dich ein. Dann so dieses Mobbing. So bei uns war das Mobben, da war normal. Also wenn ich heute drauf schaue, denke ich so, ja, das dachte ich so, das ist so geht man miteinander um, weil halt aber auch wie da in der Szene Erwachsene das vorgelebt haben. Es gibt eine Gruppe und es gibt Anforderungen und wenn einer in diese Gruppe nicht reinpasst, diesen Anforderungen nicht rechtfertigen kann, können wir uns alle an dieser Person abreagieren. Es ist sogar geboten und dann lernt das vielleicht nochmal irgendwann. Und dann dachte ich aber so, das hat sich rausgewachsen. Also das war vielleicht noch die Generation, aber dann gab es vielleicht ein Sprechen darüber und das wird heute nicht mehr so sein. Aber bei Lesungen, also kommen Leute zu mir, die sagen, also so eine Mutter, die meinte, meine Kinder waren jetzt in der Kita, da war das auch so, genau so, ich hab sie da rausgenommen. Und letztens hatte ich auch zwei ErzieherInnen da, die meinten, das ist heute noch so. Und dann meinte ich so, aber krass, sind das dann noch so alte Kollegen, die das noch so drauf sind? Aber die geben es auch wieder an Junge weiter. Also es fehlt einfach im Osten so ein Sprechen darüber. Das vielleicht auch lange rumgelegen, weil man mit anderen Sachen beschäftigt war. Aber ja, wie will man eigentlich seine Kinder erziehen und auch vor allem Jungs? Also das ist ja auch so eine Sache, die immer war, so heulen, Schiss haben, das machen Babys. Ihr seid jetzt keine Babys mehr. Das hört jetzt auf. Also auch so, da schon so eine... Wenn ich mir meine Biografie anschaue, auch schon so eine harten Flöcke eingeschlagen. Also heulen und Schiss haben, also Angst, traurig sein, ist scheiße, gibt's Ärger, kann man ja eine Linie ziehen, dann zum Panikattacken und Depressionen entwickeln. Eine Linie, die über die Neonazis draußen geht, wo es hieß, ein Deutscher heult nicht, und dann aber auch über einen Rap, wo bei Bushido und so weiter, da war das auch nicht so angesagt, so die vermeintlichen Schwächen. Und und das ist einfach, da muss einfach mal richtig drüber gesprochen werden und da muss sich, glaube ich, was ändern.
Was das Spannende daran ist, das hast du schon angedeutet, das geht halt auf NS-Ideologie zurück.
Ja. Ja, Gewalt in Deutschland eigentlich.
Ja, aber auch Erziehung.
Die gute Mutter.
Die gute Mutter, wie Kinder in Bildungseinrichtungen. Also ich habe da mehrfach die Diss von meiner Frau, also zu Bildungseinrichtungen ihre Doktorarbeit geschrieben. Und da führt sie halt so eine Genealogie an. Und das kommt halt aus der NS-Ideologie. Natürlich ist das dann so, wenn ein Land irgendwie zweigeteilt ist, dass das dann so spezifische Pfade nimmt, aber die Wurzel ist immer noch NS-Ideologie, so irgendwie zur gleichen Zeit auf Toilette gehen. Als Erwachsene merken, wie absurd das klingt, aber es gibt immer noch Kitas in Deutschland, auch in Westdeutschland, wo dann Kinder gleichzeitig auf die Toilette müssen. So.
Ja, ich würde jetzt... Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Es gibt noch diesen Auftritt beim Tag der Deutschen Einheit vor der Bundesregierung.
Mauerfall.
Ah, Mauerfall. Ja, dann war das doch 19, okay. Ja. Dann habe ich mich auch gefragt, weil eigentlich wegen Corona und so kann da gar nicht... Genau, also der irgendwie ja auch... der hat mich beeindruckt, sag ich mal so. Also irgendwie wart ihr... Hattet ihr Bock darauf irgendwo? Und für mich geht der auch in so eine Kontinuität rein, weil 2014 gab es auch einen Auftritt von Silly. Das war aber Tag der Deutschen Einheit tatsächlich. Nee, 2014 war wahrscheinlich auch Mauerfall. Nee, doch, war auch Mauerfall. Die haben diesen Song gemacht, ich weiß nicht genau, wie der jetzt geht, ich sag nicht ja oder irgendwie so. Und das ist ein Song, wo sie explizit gegen Waffenexporte, also wo die Bundesregierung explizit für die Waffenexporte kritisieren. Und sie tragen diesen Song vor der Bundesregierung vor. Und irgendwie finde ich, ist es für mich auch so interessant, weil das kannst du jetzt halt machen. Ja, jetzt kannst du halt von der Bundesregierung sie kritisieren. So, aber irgendwie geht halt so. Aber jetzt, dass das irgendwie eine politische Folge hätte, und auch ihr hatte diesen einen Song, er hat ja auch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, du kannst es vielleicht nochmal besser sagen, aber ihr habt auch auf jeden Fall kritische Songs sozusagen vorgetragen.
Ja, genau, ja. War uns aber auch wichtig, also wenn wir da spielen, wenn wir schon eingeladen werden, dass wir jetzt nicht so in dieses Horn blasen, Mann, ey, war das scheiße früher und heute ist ja alles toll und vielen Dank und ihr seid die Größten, BRD, Deutschland, ja und so weiter. Und hatten dann aber auch da Leute, die eben dieses Programm so orchestriert haben, mitentwickelt haben, die das auch cool fanden, die das sogar noch befeuert haben. Okay. Das ist ja eigentlich genau der Punkt, das ist ja eigentlich so der Subtext darunter. Das kannst du machen und das ist halt da, das ist dadurch formuliert sich vielleicht auch sowas guck mal, das ist heute vielleicht schon besser als damals. So, und dass die Demokratie das möglich macht, auch solche Stimmen hier reinzuholen. Und und es ging so darum, den Geist von 89 auch ins Heute zu übertragen und schon kritisch zu sein und so weiter. Und ja, das hat dann auch richtig Spaß gemacht und hat mich letztlich auch, also ich habe viel drüber nachgedacht und ich war auch vorher ganz lange so, alles Schrott und Fake und Demokratie und so. Also da war ich auch echt geprägt, also erstmal von meiner Kindheit und Jugend und dann aber auch durch so eine linke Sozialisierung, die ich halt hier dann in Berlin so nachgeholt habe durch so linke Milieus und Medien. Alles Theater und man muss eigentlich, also jetzt rede ich von mir als so Anfang 20-Jährigen, eigentlich man muss sich bewaffnen und ein neues System begründen. Aber da war die Zeit, bevor ich mich auch mit der DDR beschäftigt hatte und gelernt habe, aber wie macht man das, dass dann nicht so was wieder bei rauskommt und so einfach ist alles nicht. Und dann hat tatsächlich dieser Auftritt und die Reflexion darüber hat mich dann noch irgendwie nochmal in meiner Demokratwerdung irgendwie auch bestärkt. So, cool, ich werde hier von höchster Ebene eingeladen und kann jetzt hier sowas vortragen und danach kommt nicht der Geheimdienst klopfen und ist vielleicht auch nicht alles total kacke, wie wir es gerade hier haben.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ey, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Wir machen all die wichtigen Links in die Shownotes, damit Leute noch nachlesen, nachhören und so weiter können. Und,
top.
Danke. Das war BOM. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
Giampiero Tari.
Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de.
Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.